ARD.
Herzlich willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Grit Krause und mein Gast heute ist Christoph Dittrich, der Generalintendant der Städtischen Theater Chemnitz. Eingeladen habe ich ihn, um mit ihm zusammen noch einmal das Kulturhauptstadtjahr Revue passieren zu lassen, das vor einem Jahr offiziell eröffnet wurde und das es ohne ihn, ohne Christoph Dittrich, vielleicht so gar nicht gegeben hätte. Vermute ich mal. Im Grunde kann man doch sagen, Sie hatten die Idee, Herr Dittrich. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich glaube, das ist wirklich so. Ich hatte seinerzeit 2015 die Diskurse verfolgt, die liefen in Dresden und Leipzig, die sich mit der Bewerbung beschäftigten. Und irgendwie hat das bei mir so richtig Klick gemacht, hat eingerastet und ich dachte, wenn es dieses Projekt in Sachsen geben soll, dann passt es eigentlich für Chemnitz und war mit dieser Idee auch zur Oberbürgermeisterin gegangen und daraus entwickelte sich dann eine Beschäftigung damit und eine richtige Bewegung.
Hm. 10 Jahre ist das jetzt her, ne? Also doch 2015, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, es ist gewissermaßen schon über 10 Jahre her inzwischen und ist auch ein Lebensabschnitt für mich. Ich muss dann selber immer mal so reinfühlen, was in 10 Jahren eigentlich alles so passiert ist. Denn das Jahr bestand eben nicht nur aus 2025, sondern aus der Bewerbungsphase, aus der Vorbereitungsphase, die wirklich sehr, sehr intensiv war. Und ich glaube, das ist auch der Wert, den man sehen muss, dass es ein langer Zeitabschnitt war, der in die Stadt hineingewirkt hat.
Wenn ich jetzt so beschreiben müsste, wie gerade aktuell die Situation ist, am 29. November, an dem Wochenende, wurde ja ganz groß nochmal der Abschluss gefeiert des Kulturhauptstadtjahres. Und danach ist es ja relativ schnell sehr ruhig geworden. Wie geht's Ihnen jetzt damit?
Ich gebe Ihnen da völlig recht. Das war tatsächlich auch für mich persönlich so ein kleines Verlustgefühl. Ich habe das immer so beschrieben, als wenn man in der Wohnung sitzt und die Kinder sind ausgezogen, die Räume sind plötzlich leer. Ein völlig normaler Vorgang, der stattfindet, aber man muss das emotional tragen und eben diese lange Zeitdauer, die wir als Theater damit beschäftigt waren, die ich persönlich damit beschäftigt war, die spielt da schon eine große Rolle. Und nun ist es so, dass ich mich natürlich freue, wenn es gelingt, diese Räume, die die Kinder leergezogen haben, vielleicht mit ein paar Gastschülern wieder zu füllen in der nächsten Zeit.
Gut, da können wir später dann nochmal drauf zu sprechen kommen, aber wir können ja erst nochmal zurückblicken auf das letzte Jahr auch, vielleicht auch auf die 3-4 Jahre Vorbereitungszeit, die es auch gebraucht hat, um dahin zu kommen. Wie haben Sie die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 erlebt?
Es würde jetzt niemanden wundern, wenn ich sage, dass es eine arbeitsreiche und begeisternde Zeit war, eine, die man vielleicht so auch nicht wieder erleben wird. Es ist klar, ich habe es auf der einen Seite als Person, als Bürger der Stadt sehr genossen und natürlich auch als Beteiligter. Wenn ich einer Institution vorstehe wie dem Theater, das einen Spielplan entwickelt hat, der sich dieser Kulturhauptstadt widmet und darüber hinaus zahlreiche zusätzliche Projekte geleistet hat, die man dann wirklich nicht jedes Jahr tut, dann ist da ein Level entstanden, der einfach den Puls das ganze Jahr über angehoben hat, also den kulturellen Puls. Und das ist schon wirklich wunderbar. Das reichte vom Opening, wo es uns ja gelungen war, das also auch in ein Format hineinzubringen, was richtig sendefähig war. Wenn man mit anderen Kulturhauptstädten vergleicht, ist das, glaube ich, gar nicht überall so. Ob das der Festakt bei uns im Opernhaus war oder auch auf der Brückenstraße. Alles hatte eine ganz große Breitenwirkung und eine Emotionalität.
Wenn Sie jetzt auf die Stadt blicken, wie hat sich auch die Stadt verändert? Was hat das auch mit den Menschen hier gemacht?
Ja, ich glaube, dass sich wirklich sehr, sehr viel verändert hat. Und ich möchte es nochmal sagen, mich auch wiederholen, es geht gar nicht nur um dieses eine Jahr. Was die Stadt geprägt und verändert hat, ist die Bewegung auf die Bewerbung hin, die Vorbereitungszeit, die Phase, das Selbstbewusstsein, ein Gewinner sein zu können, erstmalig in der Historie eine Hauptstadt zu sein, auch noch eine europäische und das erfolgreich umzusetzen. Ich glaube, das hat ganz, ganz tief in die Stadt hineingewirkt. Und mein Lieblingsgedankenexperiment dazu ist es doch eigentlich, Menschen aufzufordern, mal einen Augenblick drüber nachzudenken, wie es aussehen könnte, wenn wir das nicht gehabt hätten. Man hat die Vergleichsgröße nicht. Wir sind es ja gewesen. Aber sich das mal vorzustellen, über die Jahre hin von den Bewerbungen, den Vorbereitungen, auch den Investitionen in die Hartmann-Fabrik, überall, wo Dinge entstanden sind, wenn das alles nicht gewesen wäre und diese beiden Bilder mal so übereinander zu legen, ich glaube, dann spürt man, was die Kulturhauptstadt geleistet hat und wie wir natürlich auch überregional auf der Landkarte gelandet sind damit.
Mal abgesehen von den infrastrukturellen Veränderungen innerhalb der Stadt, auch auf die Stimmung der Menschen, hätte sich das wahrscheinlich anders ausgewirkt, als es jetzt der Fall war. Ne?
Das ist der viel wichtigere Aspekt. Natürlich sind Investitionen bleibend und sie sind da. Man kann Dinge sehen vom Garagencampus über die Stadtwirtschaft, alle möglichen andere Dinge, die sich geformt haben. Aber das, was es mit den Menschen tut, die Teilhabe zu entwickeln und diskussionsfähig sich einzubringen, auch streitbar. Ja, es geht ja gar nicht darum, Menschen zu erklären, dass sie denken sollen. Nein, sie sollen einfach mittun in ihrer Stadt und auch einen Stolz entwickeln. Das ist, glaube ich, der wichtigste Effekt.
Wir hatten das ja vorhin schon, oder Sie hatten das ja vorhin schon erwähnt, dass es ein langer Prozess war, den Sie auch mit angestoßen haben. Warum haben Sie denn den angestoßen? Also wo haben Sie denn auch das Potenzial von Chemnitz? Und wir müssen ja sagen, die Region gehört ja damit dazu. Wo haben Sie das Potenzial denn auch gesehen? Ja, Chemnitz. Das ist die europäische Kulturhauptstadt.
Ich kann da an meine Erinnerung von 2015 zurückgreifen. Das war eine Zeit, als ich spürte, dass in der Stadt dieses Tal der Tränen, dieses, ja doch, man kann es niedergangs sagen, der nach der Wende, nach der friedlichen Revolution im wirtschaftlichen Bereich ja stattgefunden hat, ein wenig durchschritten war. Dieser katastrophale Abbau von Arbeitsplätzen, der stattgefunden hatte, 60.000 Menschen, die diese Stadt weniger in ihren Mauern hatte als zuvor, war irgendwie überwunden. Der Mittelstand hatte sich restrukturiert. Es gab ganz viele Bewegungen in der Stadt, die prosperierten. Aber das Bewusstsein, dass sich etwas bessert, dass man stolz sein kann, das fehlte. Es war, glaube ich, in meiner Beobachtung, ich sage das ganz offen, fast so ein kultivierter Minderwertigkeitskomplex. Ach, wir hier in Chemnitz, es wird sowieso immer alles irgendwie benachteiligt. Und das war die Grundüberlegung, wo ich dachte, jetzt gilt es, das, was in dieser Stadt da ist, sichtbar zu machen für sich selbst und für die Region und eigentlich für ganz Europa. Und das war meine größte Freude dann zu erleben. Das war so dann im April 2016, als die ersten öffentlichen Veranstaltungen stattfanden, dass das regelrecht eine kleine Euphorie auslöste. Das stimmt, wir sind doch wer. Wir müssen das mal zeigen und uns selbst bewusst machen. Das ist für mich eine der prägenden und bleibenden Erinnerungen der damaligen Zeit. Und deswegen nenne ich es auch Bewegung, was dort passierte, dass das so viele mitnahm, ob sie in Gremien waren, institutionalisiert oder eben einfach Bürger der Stadt.
Diese Euphorie, die wurde ja dann 2018 bestimmt extrem auch ausgebremst mit den rechtsextremen Ausschreitungen, die damals hier stattgefunden haben. Wie hat das auch nochmal gewirkt auf Sie, auf das Programmteam, auch auf die Bewerbung an sich selber?
Ich kann das in einem Wort zusammenfassen, das war ein Schock. Das war ein ganz, ganz heftiger Schock, der dort eintrat. Es kam ja auch relativ unerwartet aus einem Stadtfest heraus, diese, ich will es Katastrophe nennen, die dort eintrat, dass sich hier der rechtsradikale Mob irgendwie versammelte in der Stadt und ein Bild entstand, was Dinge nach unten zog, die einfach die Stadt auch nicht repräsentierten. Ich will das sehr fein differenzieren, dass es ja auch wirklich der Stadt immer Dinge gegeben hat, die im rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen sind. Ich erinnere nur an die Geschehnisse des NSU und vieles andere, die hier auch so einen Rückzugsraum irgendwie in der Stadt hatten, aber die natürlich nicht die Gesamtheit der Stadt darstellten. Und es waren so, weiß ich nicht, 1,5 Tage, wo das eben so ein Zustand war, wie unerwartet unter die kalte Dusche zu treten und in so eine körperliche Agonie auch zu geraten. Und dann kippte das Ganze um, auch nach kurzen Gesprächen mit vielen Partnern in der Stadt, dass man sagte, Also jetzt nun eigentlich gerade, also das beweist uns doch die Notwendigkeit des Losgehens für Demokratie, für eine offene Gesellschaft, für eine offene Stadt und sich genau dagegen zu stellen und es auch offen zu thematisieren. Ich glaube, dass man muss schon sagen, dass der Umgang mit dieser Katastrophe auch zum Titelgewinn beigetragen hat.
Also das hat sich ja auch auf das Programm dann nochmal ausgewirkt. Also es gab dann nochmal eine Hinwendung zu mehr Beteiligungsprojekten, demokratiefördernden Projekten. Nun läuft die Kritik im Grunde seit den Vorbereitungen auf die Kulturhauptstadt und im Nachhinein ist sie auch immer noch nicht abgeebbt, wobei vielleicht die Gruppen kleiner geworden sind, die kritisieren, dass es wahrscheinlich mehr demokratiefördernde Projekte hätte geben müssen, dass man sich auch mehr politisch hätte positionieren müssen. Hätte es da mehr geben können oder ist diese Strategie, die verfolgt wurde, also möglichst viele zu beteiligen mit diesen Projekten oder in Projekten, ist die erfolgreicher da gewesen?
Ich glaube wirklich, dass die Kulturhauptstadt auch dort ein großer Erfolg gewesen ist. Vielleicht gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie man eigentlich politisch thematisiert, wie man für Demokratie einsteht. Ich möchte es folgendermaßen zusammenfassen. Das gesamte Kulturhauptstadtprojekt hat den Menschen vertraut. Es hat den Menschen vertraut, in eine demokratische Teilhabe zu kommen und nicht Politik lediglich als eine Art Propagandasituation zu sehen. Denn es ist immer wieder ein Fehler aus meiner Sicht, Menschen zu erklären, was sie denn bitte eigentlich denken sollen. Es ist aus meiner Sicht wichtig, sie zum Mitdenken einzuladen. Und das hat die Kulturhauptstadt in vorbildlicher Art und Weise getan. Sie ist per se durch die Ermöglichung der Teilhabe ein Demokratieprojekt, denn dort, wo es die positive Teilnahme gibt, wird alles, was extremistisch sein kann, ja auch verdrängt. Wir wollen es ja nicht durch eine andere Parole irgendwie ersetzen, sondern durch die Teilhabe ermöglichen, dass es einen guten demokratischen Konsens gibt. Und das Ganze ist immer ein Prozess und man hofft natürlich auf Haltungen, auf Werte, die repräsentiert werden. Aber gerade wenn ich daran denke, wie wir auch mit der Oper Rummelplatz, die wir ja zur Aufführung gebracht haben, die sich mit der Wismut AG beschäftigt, die hier in Chemnitz ihren Hauptsitz hatte im Erzgebirge, vor allen Dingen gewirkt hat, wie allein das Aufgreifen dieses Themas zur Beteiligung über gesellschaftlichen Diskurs beigetragen hat mit einer zeitgenössischen Oper, dann ist das, glaube ich, ein Paradebeispiel für das, was ich meine, dass es nicht um eine Agitation geht, sondern um die Öffnung des Diskursraums, der auch Widerspruch aushalten muss. Und das ist, glaube ich, recht gut gelungen.
Ihre Oper ist, glaube ich, auch recht gut gelungen. Also zumindest zeigen das die Kritiken nach der Uraufführung im September letzten Jahres. War das eigentlich ein Experiment, sich erstmal so einen dicken Roman vorzunehmen, 700 Seiten und auch noch mit so einer regionalen Anbindung und daraus dann eine zeitgenössische Oper zu stricken?
Ja, vielen Dank für das Kompliment. Das ist, glaube ich, wirklich als ein Erfolg zu bezeichnen und nicht nur, dass das Feuilleton, wir haben über 20 Kritiken bundesweit und international bekommen, einhellig dieses Stück feiert. Es ist der Publikumszuspruch. Wir haben insgesamt die Vorstellungszahl verdoppeln müssen, um den Nachfragebedarf einigermaßen gerecht zu werden. Wir werden das Stück definitiv auch in die nächste Spielzeit übernehmen. Das ist natürlich die größte Auszeichnung. Wenn man mit einem zeitgenössischen Werk, auch dieser komplexen Form Oper, einen solchen Zuspruch erhält und eine Diskussion auslöst, das ist ein Geschenk. Und ja, auf Ihre eigentliche Frage zurückzukommen, als wir uns vorbereitet haben, spätestens ab 2020, was könnte denn für das Musiktheater ein Beitrag sein, haben wir nach Dingen gesucht, die sich mit der Stadt, mit der Region verbinden. Und irgendwann kam dann unser Dramaturg Johannes Frohnsdorf und legte den Rummelplatz auf den Tisch. Und ja, ich kann bestätigen, alle weiteten erstmal die Augen. Wie kann man aus 700 Seiten sehr, sehr romanhaft dargelegter Literatur ein Opernwerk machen? Und mit der intensiveren Beschäftigung wurde so klar, dass es ein Geschenk ist, einen Sohn der Stadt zu haben, der ein solches Kunstwerk vorgelegt hat, das sich mit der deutsch-deutschen Geschichte mehrfach verbindet, weil es ja auch verboten war. Und dass es offenbar gelungen ist, zeigt der Zuspruch, es lag mit Sicherheit auch an der unglaublichen Kreativität der Künstlerinnen und Künstler wie Jenny Erpenbeck im Libretto, Ludger Vollmer für die Musik, die sich mit Herzblut der Geschichte und nicht nur ihrem Erfolg gewidmet haben.
Das ist natürlich auch, ich sag mal, ein kostenintensives Projekt natürlich. Dennoch hat das Nachwirkungen dann auch auf folgende Produktionen. Welche Rolle spielen zum Beispiel regionale Themen dann künftig auch bei Ihnen? Gibt es dann nochmal Auftragswerke in der Hinsicht?
Na klar, das ist ja gewissermaßen ein Reflex. Wenn man mit einer künstlerischen Produktion einen Erfolg hat, dann fängt man sofort an, drüber nachzudenken, woher kommt denn der Erfolg eigentlich und wie kann man den auf künftige Produktionen übertragen? Das ist ein ganz normaler Vorgang, der eintritt, um nochmal zu dem Volumen zu kommen. An sich ist die Opernproduktion eine, wie wir sie auf unserer Opernbühne auch regelmäßig tun, auch mit Klassikern. Sicher ist das Orchester sehr groß besetzt und viele andere Dinge. Aber was wir vielleicht nicht geschafft hätten, was wirklich durch die Kulturhauptstadt möglich war, ist eben den Auftrag für Libretto, Komposition und so weiter zu erstellen. Das ist etwas, was schon eine Herausforderung ist, wirtschaftlicher Art. Die eigentliche Umsetzung, das sind schon Kräfte unseres Hauses. Also da sind kaum Gäste drin. Das ist unser Chor, das ist unser Kinderchor, unsere Solistinnen und Solisten, die Robert Schumann Philharmonie. Unsere Werkstätten haben das Bühnenbild gebaut. Und dass das eben auch die Fähigkeit des Theaters so demonstriert hat, ist schön. Wenn man wieder zurückkommt zu der Frage, wie kann man das übertragen? Ich glaube, eine solche Geschichte zu finden, die sich so intensiv mit einer Stadt verbindet, das ist schon ein Geschenk, das passiert nicht alle Tage. Und dennoch gibt es diesen Anreiz, festzustellen, die Leute möchten sich selbst auch ein Stück weit auf der Bühne sehen. Und zwar ohne Zeigefinger. Ich glaube, das ist der Erfolgskniff gewesen bei der Inszenierung von Rummelplatz, dass die Leute rausgegangen sind und gesagt, so war's. Ich habe es erlebt und ich möchte da mal was erzählen davon. Und diesen Vorgang, dass es etwas anstößt, was das eigene Erleben, die eigene Familie betrifft, aufzunehmen auf weitere Stücke, der ist definitiv da und zwar spartenübergreifend. Und wir werden fleißig suchen, wie wir das tun können, auch weiter so Dinge zu suchen, die sich sehr konkret mit der Region, mit den Menschen hier verbindet.
Ja, und da sind wir ja an der Stelle, wo wir fragen müssen, wie nachhaltig war denn das Ganze eigentlich? Was bleibt von der Kulturhauptstadt? Das ist ja in diesem Titel Europäische Kulturhauptstadt oder Kulturhauptstadt Europas ja schon mit integriert. Diese Legacy heißt das, das Erbe, das Vermächtnis der Kulturhauptstadt, das also auch im Nachgang Projekte, Ideen und Initiativen weiterentwickelt und fortgesetzt werden. Was meinen Sie, wie kann das jetzt für Chemnitz und die Region gelingen? Worauf muss man sich konzentrieren? Was gilt es jetzt auch weiterzutreiben?
Ja, das ist wirklich ein richtig großes Thema und ich finde es einen schlauen Ansatz auch der Europäischen Union, bereits in diesem Bewerbungsprozess reinzuschreiben, äußert euch mal dazu, was passiert denn eigentlich, wenn ihr es geschafft habt, wenn das Jahr rum ist, wie geht's denn eigentlich weiter? Dort müssen ja schon Aussagen zur Legacy auch getroffen werden. Klar geht es dann auch immer um Geld, aber es teilt sich, glaube ich, in zwei Punkte. Das eine ist die Teilhabe, dass das Mitmachen, das Tun, dass das erhalten wird und dass dafür ein entsprechender Humus auch weiter bereitet wird und natürlich auch Möglichkeiten der Förderung, die weiter gestaltet werden. Und dort sich die erinnerlichen und guten Sachen rauszugreifen, die so viele Menschen begeistert haben, ist ein ganz logischer Schritt, ob das nun das Kosmos-Festival ist oder die weitere Nutzung der Hartmann-Fabrik. Viele andere Sachen, die einfach da bleiben sollen, wo sich vielleicht auch so nach einer kurzen Phase des Besinnens die Kräfte neu bündeln. Also mir persönlich ging es auch so, als es dann rum war, ich dachte, meine Güte, ich bin erstmal im Stuhl zusammengesunken. Aber jetzt kommt schon so wieder Laune, etwas auszunutzen, was im letzten Jahr entwickelt worden ist. Und wir haben da gerade als Theater uns ja auch von vornherein bemüht, einen wichtigen Beitrag zu leisten. Das ist auch gelungen. Wir haben uns schon im Vorfeld im Jahr 2020 2022 bereits um das Festival Theater der Welt bemüht, was ja alle drei Jahre in einer anderen großen Stadt in Deutschland stattfindet. Und mit diesem Stempel, mit dieser Energie Kulturhauptstadt ist uns das wirklich gelungen, den Zuschlag zu bekommen für dieses größte deutsche Theaterfestival, was wie gesagt alle drei Jahre stattfindet. Und das werden wir 2026 hier haben. Das wäre ohne die Kulturhauptstadt völlig undenkbar aus meiner Sicht. Das eine bedingt gewissermaßen das andere, wenn man es verknüpfen möchte. Und so werden wir nochmal 18 Tage mit über 40 Gastspielen wirklich interkontinental in der Stadt haben. Und jeder, der es noch nicht geschafft hat, aus Deutschland oder aus Europa 25 in die Stadt zu kommen, hat nochmal einen richtig guten Reiseanreiz, etwas zu erleben, was wirklich nicht alltäglich ist. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sehr theaterbezogen ist, die bühnenbezogen ist, wenn es gleich auch Sachen im öffentlichen Raum gibt, ein starkes Kinderprogramm, alles Mögliche. Aber ein Beispiel, wie sich eben Dinge fortsetzen lassen und wie die Energie, der Stempel, den wir hier auf dem Papier haben, ihr könnt das, auch für die Zukunft verwertbar machen lässt.
Das war ja eigentlich ein sehr geschickter Schachzug damals, das einzuleiten. War das auch Ihre Idee oder hatten Sie das zusammen mit Stefan Schmidtke, ist ja der Programmgeschäftsführer der Kulturhauptstadt GmbH gewesen und 2020 hat er ja Theater der Welt in Düsseldorf geleitet. Haben Sie das im Zusammenspiel dann entwickelt? Komm, lass uns da mal die Bewerbung schreiben oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, so ist das. Also da will ich ihm die Ehre schon lassen. Die allererste Idee hatte natürlich er. Er hat das schon mal gemacht in Düsseldorf und sagt, Mensch, wie werden das? Und ich habe so ein bisschen die Augen geweitet und habe gesagt, was ist denn jetzt los? Wir müssen erst mal gucken, wie wir das mit der Kulturhauptstadt hier eigentlich hinkriegen. Und nach kurzer Überlegung wurde das so augenfällig, dass es diese Chance auch nie wieder gibt. Und war dann eine kurze Überlegung, sag los, volle Kraft voraus. Wir versuchen das mal. Und gerade eben auch mit der Idee der Nachhaltigkeit. Es gibt die regionale Erfahrung, es gibt die überregionale. Also da ist wirklich etwas passiert, was auch sehr effizient von der Wirtschaftlichkeit jetzt in dieses andere Festival hinübergeht und natürlich auch den Spirit aus dem Jahr 25 hoffentlich mitnimmt ins Jahr 26.
Wie viel können Sie denn schon preisgeben von dem, was dann passieren wird?
Also ganz konkret wirklich noch gar nichts. Das Programm wird am 26. März veröffentlicht. Ich darf aber schon berichten, dass die neuen Kuratorinnen und Kuratoren, die wir ja weltweit ausgewählt haben, den Programmpool schon zusammengestellt haben. 80% davon sind gewissermaßen schon sicher. Aber das Herausragende ist ja wirklich, dass es Produktionen sind, die alle total neu, total frisch sind. Und das von Rio de Janeiro bis nach Sydney, von Melbourne bis nach in den Senegal hinein. Da darf man sich auf jeden Fall drauf freuen, auch wenn ich jetzt noch keine Titel nenne.
Aber vielleicht können Sie so viel schon sagen, welche Rolle könnte denn oder spielt denn Chemnitz dabei? Gab es vielleicht auch den Auftrag, sich mit Themen aus der Stadt oder innerhalb der Stadt auseinanderzusetzen?
Absolut. Das ist ja ein Kernpunkt. Wenn man ein Festival an einem Ort, in einer Region unterbringen will, dann muss es definitiv einen Kontakt aufnehmen. Sonst ist es ein UFO, der dann irgendwie landet und ohne gesehen worden zu sein wieder abfliegt. Das geht gar nicht. Und der Schlüssel dafür war, dass ja die Kuratorinnen und Kuratoren bereits im Januar im Zeitraum des Openings 2025 hier waren, über eine Woche, die haben diese ganze Stadt sich eingesehen. Sie haben sie im Feiermodus erlebt. Sie haben die Spielstätten gesehen. Sie hatten Publikumskontakt. Und das hat sich dann auch nochmal wiederholt im November nochmal. Und jetzt darf man sich das vielleicht nicht so vorstellen, dass man sagt, ja, Chemnitz, da gibt es keinen guten Bahnanschluss. Das ist jetzt unser Thema. Das machen wir natürlich nicht. Das funktioniert in der Kunst anders. Vielleicht ist es einfach auch die Suche nach dem, was wäre denn interessant, wenn man in Chemnitz ein Fenster aufmacht und man will einfach mal was sehen, was von der Welt sehen. Was fehlt denn eigentlich hier? Und ich glaube, da lag bei den Kuratorinnen und Kuratoren auch ein ganz starker Fokus so auf Dingen, die durch indigene Künstler repräsentiert werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr, sehr spannend sein kann, was auf der einen Seite fast ein bisschen exotisch erstmal anmutet und dann aber beginnt natürlich etwas über Welt zu erzählen. Ich glaube, sowas wird ein wichtiger Fokus sein. Da haben die Kuratorinnen und Kuratoren ja gesagt, hier muss man was her.
Okay, am 18. Juni geht's los. Sind gespannt. Christoph Dittrich, Generalintendant der Städtischen Theater Chemnitz. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und an dieser Stelle noch ein Hinweis, wenn Sie interessiert sind an mehr Informationen und Hintergründen, was 2025 in Chemnitz und der Region alles los war, beziehungsweise warum es sich auch weiterhin lohnt, hierher zu kommen, dann schauen Sie doch gern mal unter mdr.de/Kulturhauptstadt nach. Da haben wir alles wunderbar für Sie gesammelt. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Grit Krause und auch bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.